Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ebu Taşdemir von der Berliner Taz, der Tageszeitung, unter anderem aber auch aktiv bei den Neuen Deutschen Medienmachern, einem Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten mit, wie Sie selbst sagen, unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kompetenzen und Wurzeln. Klingt besser als Migrationshintergrund, oder?
Allerdings. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Taşdemir. Ich freue mich immer, wenn Sie da sind, weil Sie so ganz freundlich, überraschend, manchmal auch entwaffnend Gegenfragen stellen.
Ah, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, wirklich, da wäre
ich werde mich wieder dran halten, wenn Sie möchten.
Das ist wahrscheinlich das journalistische Gen.
Das ist total das journalistische Gen. Und ich muss, wenn ich das so sagen darf, unter uns, also ja. Das sind ja nur wir beide hier im Studio, ich mache das auch, um Zeit zu gewinnen.
Okay, gut, die gebe ich Ihnen gerne. Komme dann selber natürlich in die Bredouille, dass ich Antworten finden muss, aber vielleicht habe ich die ein oder andere. Zu den Themen, die an diesem Mittwoch wichtig sind, wir sprechen gleich über ein Thema, ja, das sicherlich nicht ein Thema ist für die großen, derben politischen Antworten, sondern eher für feine Überlegungen dazwischen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe. Das und andere Themen dieses Tages, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag. Dürfen Ärzte, dürfen möglicherweise auch entsprechende Vereine todkranken Menschen helfen zu sterben? Nein, sagt ein Gesetz seit 2015, das Verbot der, so lautet die Formulierung, gewerbsmäßigen Sterbehilfe. Das Bundesverfassungsgericht hat heute Vormittag entschieden, dieses Verbot ist verfassungswidrig. Informationen dazu aus Karlsruhe von Klaus Hempel.
Jeder hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Dies schließt die Freiheit mit ein, sich selbst das Leben zu nehmen und sich dabei von anderen helfen zu lassen, so das Bundesverfassungsgericht. Dieses Recht ist auch nicht auf schwere oder unheilbare Krankheiten beschränkt. Es besteht in jeder Phase des Lebens. Das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe erklärten die Verfassungsrichter deshalb für nichtig. Bisher war es strafbar, wenn jemand wiederholt Hilfe beim Suizid leistet, egal ob er dafür Geld nimmt oder nicht. Ohne geschäftsmäßige Angebote der Suizidhilfe sei ein Sterbewilliger auf die individuelle Unterstützung eines Arztes angewiesen. In der Realität seien Ärzte aber nur in Ausnahmefällen dazu bereit, so die Richter. Mit diesem Urteil wird der Gesetzgeber die Sterbehilfe völlig neu regeln müssen. Dabei stehe ihm ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung, so das Bundesverfassungsgericht. So könne der Gesetzgeber bestimmte Aufklärungs- und Wartepflichten vorschreiben. Außerdem regten die Richter an, das Berufsrecht für Ärzte und Apotheker zu ändern, damit diese rechtlich abgesichert sind, wenn sie Sterbewillige unterstützen.
So also haben die Karlsruher Richterinnen und Richter geurteilt. Ebru Taşdemir ist mein Gast heute, Journalistin für die Taz, die Tageszeitung. Ist das für Sie eine nachvollziehbare Entscheidung?
Nachvollziehbar insoweit, dass ich denke, wie gut, dass das geregelt wird, vor allem für diejenigen, die wirklich sterbenskrank sind und nicht sterben können und das beschleunigen möchten mit eigenen aus eigener Kraft heraus und mit dem eigenen Willen. Auf der anderen Seite ist es ja straffrei letztendlich. Suizid ist straffrei und auch die Hilfe zum Suizid war ja straffrei. Es geht ja eigentlich hierbei nur um die Ärzteschaft und eben um die Vereine.
Mhm. Und, also dieser Begriff des Gewerbsmäßigen,
genau,
was ja
das
letztendlich genau anfing, bei, wenn es mehr als einmal ist.
Ja. Genau. Das gilt ja dann für Ärzte und eben für Apotheker. Da ist natürlich die Gefahr, dass das dann zu so einem Geschäftsfeld verkommt. Und ich habe auch gelesen, der ehemalige Senator, der eben auch geklagt hatte vor dem Bundesverfassungsgericht, der hat manchmal von Patienten 7.000 Euro genommen. Das war mir dann schon wieder so ein bisschen, also genau darum geht es ja. Ne? Also ist es dann sanftes Sterben oder sanftes Hinübergleiten in den Tod, gibt es das dann nur für Reiche?
Ja. Ich meine, man muss sagen, der Angesprochene ist Herr Kusch, früherer Senator, auch genau. Im Senat von Ole von Beust, damals in Hamburg. Man konnte da auch bereits für 200 Euro Mitglied werden. Ich glaube, das war so in gewisser Weise eine Abstufung, die aber auch damit begründet war, wie dringlich man diesem Wunsch nachgehen möchte. Also in der Tat, ich glaube, für mich wäre es gefühlt irgendwie politisch sinnvoll, da eine klare Linie zu ziehen, dass man sagt, Ärzten kann man das wirklich anvertrauen und kann auch ein Vertrauen haben in die Ärzteschaft in Deutschland, dass das verantwortungsvoll gemacht wird. Vereine müssten dann eigentlich aus meiner Sicht gar nicht notwendig sein. Es wäre eigentlich auch schön, wenn man das gesetzlich irgendwie unterbinden könnte.
Ja, das waren ja Interessenvertretungen. Und es gibt ja letztendlich auch immer wieder für Menschen, die wirklich so krank sind, dass sie nicht mehr wollen und das ist für, also aus meiner Warte heraus sehr, sehr verständlich, wenn man wirklich so krank ist und vielleicht auch nicht woanders hin möchte, um diese Sterbehilfe zu erhalten, dass es eben für diese Menschen wichtig war, dass es in ihrem Land innerhalb dieser Grenzen die Möglichkeit gibt. Und das heißt aber nicht, dass sie sich jetzt nicht durch einen Prozess quälen müssen, weil es, ich glaube nicht, dass das so einfach geht, dass man in die Apotheke geht und sagt, ich möchte dieses Mittel haben, sondern man muss es beantragen. Es wird wahrscheinlich durch verschiedene Instanzen gehen und so weiter. Also einfach wird es nicht sein.
Wenn man zum Beispiel in die Niederlande schaut, ein Land, das ja länger schon Erfahrung damit macht, da gibt es ganz klare Verfahren, da muss man sich auch beraten lassen. Es ist in der Tat ein mehrstufiges Verfahren. Gleichzeitig ist aber auch da etwas passiert und wir hatten heute einen holländischen Experten auch bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur, der das beschrieb, dass eine gesetzliche Regelung, die damals geschaffen wurde, bei der man davon ausging, dass es eine ganz kleine Ausnahme nur sein wird, im Prinzip dazu geführt hat, dass dieses selbstbestimmte Sterben in einem viel größeren Umfang in den Niederlanden mittlerweile stattfindet, als das auch die Expertinnen und Experten, die dafür waren, eigentlich geglaubt haben im Vorfeld. Und das bringt mich zu dem anderen problematischen Punkt. Die Gefahr der Normalisierung und auch die Gefahr, dass möglicherweise so etwas wie eine gesellschaftliche Drucksituation entsteht, auch auf Menschen, die schwer krank, die todkrank sind, weil eben alle wissen, es gäbe doch die Möglichkeit, dass du gehst.
Das ist eine wichtige Überlegung. Natürlich sind die Zahlen, die dann dafür sprechen, dass man sagt, eigentlich hatten wir das wirklich nur für Menschen, die so krank sind, dass sie selber aus dem Leben scheiden möchten, eingeführt, diese Regelung. Und jetzt sind es plötzlich weitaus mehr. Und das sind nicht nur Menschen, die krank sind, sondern die einfach ihr Leben nicht mehr für weiterführenswert sehen. Das ist dann eine sehr heikle Entscheidung. Also wann nehme ich einem Menschen diese Entscheidung ab, dass er dieses Leben nicht mehr weiterführen will? Und gilt das dann nur für Krankheiten oder vielleicht ist auch eine ganz andere Krankheit, eine psychische Krankheit dafür verantwortlich und so weiter?
Und so weit geht ja jetzt auch das Verfassungsgericht, ja, dass es sagt, es muss eigentlich nicht mal der Zustand einer todbringenden Krankheit gegeben sein. Und das bringt uns natürlich schon in gesellschaftliche Schwierigkeiten, wo ja durch verschiedene kulturelle Konventionen, sei es durch den Glauben, ja der Selbstmord eigentlich sanktioniert ist, nicht vorgesehen ist. Das kann man natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, Selbstmord ist straffrei. Mhm. Aber diese Frage der Hilfe, also dass da jemand doch an der Seite ist und sagt, ich helfe dir dabei, das macht ich weiß nicht, das ist im Moment vielleicht eher ein Gefühl, aber es macht irgendwie ein Tor auf. Mhm. Die Selbstbestimmung ist ein hoher Wert, aber es macht letztendlich etwas auf, wo ich mich frage, sind wir uns dessen bewusst, was es eigentlich aufmacht?
Mhm. Ich habe genau die gleichen Zweifel und genau die gleichen Emotionen. Also ich bin nicht absolut dafür, was heute entschieden wurde. Ich denke auch, dass es eine große Bürde ist, auch für die Ärzte, weil auch sie werden immer wieder abends damit konfrontiert sein, habe ich das eigentlich richtig gemacht? Und deshalb sind diese Vorstufen wahrscheinlich auch so wichtig. Aber ich glaube, jedem von uns kann unser Schicksal genauso eine Krankheit auferlegen. Und ich habe schon sehr, sehr früh für mich entschieden, dass ich das niemandem zumuten möchte. Ne? Also, dass ich nicht lange gepflegt werden möchte. Aber eben, das muss ja jeder für sich ausmachen. Mhm. Und in dem Sinne freue ich mich doch schon ein bisschen über dieses Urteil, weil ich denke, es geht auch so ein bisschen gegen den Gesundheitsminister, gegen Jens Spahn, der sich ja ausdrücklich schon mehrmals dagegen ausgesprochen hat. Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und auch eine sehr emotionale Entscheidung. Auch, also ich meine, das Gesetz gibt den Rahmen vor oder die Entscheidung gibt den Rahmen vor. Jeder von uns ist mit diesem Gesetz, muss er sich selber quasi so sein Weltbild nochmal genau angucken und gucken, ob das stimmt.
Mhm. Mit dieser Entscheidung aus Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Ebru Taşdemir, bis hierhin vielen Dank. Ihre Zeitung, Frau Taşdemir, macht heute wie fast alle Tageszeitungen das Rennen um die CDU-Führung auf der Titelseite zum Thema mit allerdings etwas anderer Schlagzeile. Deutschlands gefährlichste Clanstruktur. Bezogen ist es darauf, dass Friedrich Merz, der eine, der es ja werden will, auf die Frage, was er gegen Rechtsradikalismus tun will, als ersten Gedanken diesen hatte. Wir müssen verstärkt gegen Clankriminalität vorgehen. Und um sicher zu gehen, dass er das wirklich auch so meint, fragte ein Spiegelkollege gestern in der Bundespressekonferenz vorsichtshalber nochmal nach.
Schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clan-Kriminalität, Grenzkontrollen und so weiter ist? Und wenn nicht, was wäre sie dann?
Die Antwort ist ja.
Die Antwort ist ja, sagt Friedrich Merz. Ihr Brutalstimme, was ist Ihre Antwort darauf?
Ich schüttel seit gestern innerlich mit dem Kopf. Also erst äußerlich, als ich das gehört habe, und seitdem innerlich, weil ich glaube, das ist so ein Satz, der wird uns noch lange nach begleiten. Also der wird uns begleiten, und ich vermute, dass es auch ein Anwärter wird auf den Satz des Jahres. Also so isoliert, wie Friedrich Merz derzeit zu sein scheint, also dass er wirklich die letzte Woche gar nicht mitbekommen hat, scheint mir irgendwie fernab von jeglicher Aktualität. Also es kann einfach nicht sein, dass sich ein Mensch so hinstellt und so aufstellt und so barsch das einfach wegputzt. Das ist für mich schon fast obszön.
Ich glaube, es kann auch nicht sein, dass er das nicht zusammendenkt. Ich glaube, es ist schon eine bewusste Entscheidung.
Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht.
Ja,
also, auch das, und das ist, macht es ja noch viel schlimmer, ja, eigentlich.
Es gibt ja einen anderen CDU-Kandidaten, Armin Laschet, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der gestern auch in vielen Interviews war, unter anderem im ZDF am Abend, und der ganz anders klingt. Da ging es jetzt nicht um das Verhältnis Rechtsradikalismus und Kriminalität aus Clanstrukturen, sondern generell um die Frage, was die Gefahr für die Demokratie ist, und das war seine Antwort.
Es gibt auf beiden Seiten des Spektrums extreme Positionen, aber das Hufeisen ist falsch, weil es Bedrohung für die Demokratie aktuell von rechts gibt. Wir haben auch RAF-Terrorismus mal gehabt, in den 70er Jahren. Aber Linke vertreten vielleicht heute falsche Positionen, aber sie ziehen nicht mordend durchs Land. Sie sind keine Terroristen, die andere Menschen umbringen. Und das muss einfach im Land klar sein. Wo ist die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie?
Und die liegt rechts, sagt Armin Laschet, der Kandidat für den Parteivorsitz und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Frau Taschemir, ich ahne, das gefällt Ihnen besser.
Etwas besser, das mit den Linke vertreten vielleicht manche, vertreten vielleicht falsche Positionen. Da habe ich auch kurz mit dem Kopf geschüttelt, was es da sein mag. Was heißt, gefällt mir besser? Natürlich, ich meine, Armin Laschets Position war ja schon immer etwas weiter links als Merz, oder er vertritt ja eher den linken Flügel. Und in dem Sinne denke ich schon, dass er so die Gefahr des Rechtsradikalismus erkannt hat. Was bei Friedrich Merz derzeit los ist, weiß ich nicht wirklich.
Jetzt stellt sich mir die Frage, weil viele Kommentierungen, auch diese große Frage, die Sie jetzt auch formuliert haben mit Blick auf Friedrich Merz, die ging ja auch durch soziale Medien, aber nicht nur dort, auch die Zeit hat das entsprechend kommentiert, was ist da eigentlich los? Es ist natürlich aber wirklich eine politische Strategie, und dann frage ich mich manchmal, ist die CDU besser beraten, jemanden zu wählen, wo Sie beispielsweise so als Kreuzbergerin, Taz-Journalistin sagen, ja, der ist gut, oder müsste nicht die CDU gerade jemanden wählen, wo Sie sagen, nee, der ist es nicht und der hat eine Weltsicht, die passt nicht.
Also Merz scheint ja sehr, sehr angesehen zu sein in der Basis. Also er hat ja die besten Umfragewerte. Er scheint auch in den Wirtschaftskreisen Deutschlands sehr hoch angesehen zu sein. Also es wird spannend bleiben. Ich meine, es geht so ein bisschen auch um die Position, wohin wird sich die CDU entwickeln? Also, dass sie anscheinend keine Frauen in der Partei hat, zeigt sich ja heute. Röttgen wollte ja mit einer Kandidatin irgendwann mal vor die Mikrofone treten. Wir sind alle gespannt, wer es sein wird.
Die zweite Person.
Die zweite Person, die ominöse. Und ansonsten, also wohin entwickelt sich die CDU? Also als Journalistin ist das natürlich total interessant für mich. Aber wie gesagt, also die Position von Friedrich Merz, ich glaube, da sind gerade sehr, sehr viele dabei zu überlegen, ob das überhaupt sein kann. Also dass man so unglaublich weltfremd sein kann in dem Sinne.
Ja, weltfremd. Ich meine, man kann ihm zwei Sachen da
unterstellen. Oder ob das sehr kalkuliert ist.
Unterstellen, genau, das Kalkül. Er hat ja für sich das Ziel ausgegeben, die Stimmenzahl der AfD zu halbieren, oder hat für sich in Anspruch genommen, er könne das, anders als alle anderen.
Ja, Spaß.
Es ist die Frage, ob man das damit schafft. Also das böse Kalkül ist, dass man sagt, ich hole mir diese Wähler ab, indem ich solche Formulierungen
mache. Nein, er macht diese Seite auf, das ist dann das Problem. Also ich glaube nicht, dass er sie abholen wird. Er macht diese Seite auf.
Das gute Kalkül, also um es positiv zu interpretieren, dass das jemand ist, der sagt, die Empörung und sozusagen den richtigen Blick in dieser Situation gerade, dass der große Kampf gegen rechts stattfinden muss, das besetzen schon ganz viele. Aber wie
deshalb
gehen wir
guckt
eigentlich,
in die andere Richtung.
Ja, genau. Wie gehen wir auf die Leute zu, die das auf jeden Fall nicht gutheißen, die von dem auch angewidert sind, was in Hanau passiert, aber die zum Beispiel sagen, das ist nicht meine allererste Priorität. Ich glaube, das ist so ein Blinken in diese Richtung.
Das kann gut möglich sein, aber also wenn man heutzutage immer noch nicht erkannt hat, natürlich ist organisierte Kriminalität, muss es ebenfalls auf der Agenda sein. Also das wäre ja ebenfalls weltfremd, wenn man sagen würde, das gibt's gar nicht, natürlich. Aber wirklich der erste Punkt, der auf der Agenda stehen müsste, also gestern kam ja erneut die Nachrichten, irgendwie aus Sachsen sind 50.000 Patronen verschwunden. Wo die sind, weiß man nicht genau. Ne? Die sind irgendwie, genau, bei der Polizei sind die verschwunden. Und dass man solch ein Netzwerk nicht sieht und solch eine solche Gefahr nicht sieht, heutzutage, heute, das, ich weiß nicht, mich wundert das total. Oder vielleicht bin ich immer noch so in der Position, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also auch wenn man so rechts in der CDU steht, dass man das nicht sieht, das, wie gesagt, das erschüttert mich teilweise auch schon.
Interessant ist ja, dass sich da auch die CSU, die ja lange damit gespielt hat, dieses rechte Spektrum besser wieder abzugreifen, ja anders entwickelt hat und da dem neuen Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Markus Söder. Das sage ich, weil wir nämlich gleich bei ihm sind. Er ist in Passau beim politischen Aschermittwoch und da schalten wir gleich hin. Heute ist Mittwoch, Aschermittwoch, politischer Aschermittwoch. Wenn wir in Bayern wären, hätten wir jetzt wahrscheinlich einen vollen Bierkrug vor uns, die Journalistin Ebru Taşdemir und ich. Wir haben aber hier nur Berliner Leitungswasser und ein bisschen Tee und Kaffee. Keine Ahnung, was unser Bayern-Korrespondent vor sich hat. Michael Watzke ist aber auf jeden Fall in Passau beim politischen Aschermittwoch der CSU. Hallo.
Richtig.
Und, was steht vor Ihnen?
Ich hatte tatsächlich einen Radler, als ich die Rede von Söder gehört habe. Das hat man mir dahingestellt. Dann habe ich das auch getrunken zur Hälfte.
Ja. Mhm. Die große Frage ist ja auch immer bei der CSU und bei den CSU-Chefs und Ministerpräsidenten, was haben die wirklich im Glas? Wir wissen von Edmund Stoiber, dass der immer den Humpen hatte und da war in Wirklichkeit nur Wasser drin. Was ist denn bei Markus Söder so drin?
Angeblich trinkt er tatsächlich auch nur Wasser. Ich konnte nicht nachfragen oder nachschauen bei der Rede, aber das ist ein offenes Geheimnis, dass Markus Söder kein Bier trinkt und er behauptet es aber auch nicht. Ist nicht so wie bei Stoiber damals. Stoiber hat tatsächlich gewollt, dass man denkt, er trinkt Bier, aber der hat tatsächlich auch nur Apfelschorle oder Wasser getrunken.
Das zerstört mein ganzes CSU-Bild gerade.
Die Welt wird
aber die CSU ändert sich ja auch gerade.
Die Welt wird unübersichtlicher, aber sie wird auch in gewisser Weise nüchterner. Das ist dann vielleicht die ganz gute Nachricht. Es gibt ja vielleicht noch die ein oder andere innerliche Frage bei dem Thema. Hat sich denn Markus Söder zum Kanzlerkandidaten ausgerufen?
Nein, das hat er nicht. Und er hat auch eindeutig gesagt, sein Platz ist in Bayern, dem schönsten Land. Bayern sei sogar ein eigenes Land, hat er gesagt. Und da hat er einer der längsten Applause dieses politischen Aschermittwochsauftritts bekommen. Also er will sich nicht einmischen in die Frage, wer wird neuer CDU-Vorsitzender. Das hat er gesagt. Alle Bewerber seien honorige Persönlichkeiten. Er aber sehe seinen Platz in Bayern. Er hat sich in seiner Rede vor allem an den Grünen abgearbeitet, zum Beispiel an dem, der keine 50 Kilometer entfernt zeitgleich auftrat, an Robert Habeck. Das hat Söder unter anderem über seinen grünen Kontrahenten gesagt.
Die Grünen machen gerade eine politische Tofu-Tupper-Party mit Robert Habeck, dem selbsternannten Küstenkavalier und Captain Iglo der Grünen, liebe Freunde.
Habeck hat dann in Landshut fast zeitgleich reagiert, so habe ich das im Livestream gesehen. Er hat gesagt, gegenseitige Beschimpfungen seien nicht der richtige Weg, man müsse an den Problemen arbeiten und sich nicht beschimpfen. Aber dann hat er doch zumindest noch gesagt, wenn Söder in den ICE in München steige nach Berlin, dann sei er am Anfang der Reise noch ein bayerischer Löwe, aber in Berlin sei er dann nur ein Kätzchen. Also die beiden haben sich nichts geschenkt.
Okay, also Angriffe gegen die Grünen, aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, mehrfach, aber auch schon heute, dass der Hauptgegner der CSU, so hat man den Eindruck, ja eigentlich mittlerweile eher die AfD ist, zumindest in der politischen Rhetorik.
Das ist er. Und die AfD war dann der zweite große Gegner, dem Söder einen Teil seiner Rede gewidmet hat. Und das waren harte Worte. Er hat beispielsweise über den Thüringer AfD-Politiker Höcke Folgendes gesagt.
Warum darf man denn gerichtlich Herrn Höcke einen Nazi nennen, liebe Freunde? Weil er einer ist! Weil er einer ist!
Die Dialektik dieser Rede von Markus Söder heute war, dass er diese beiden Pole aus Sicht der CSU angegriffen hat, mit dem Unterschied, dass die Brandmauer zur AfD tatsächlich steht. Da rüttelt, glaube ich, auch niemand in der CSU im Vorstand oder auch an der Basis. Aber dass die Brandmauer zu den Grünen, die er da hochgezogen hat, nur eine fiktive Mauer ist. Wer ein Bier getrunken hat hier in Passau, dem ist das vielleicht nicht so aufgefallen. Aber so wie sich Söder an den Grünen abgearbeitet hat, das war ein bisschen so, was sich neckt, das liebt sich. Okay. Da hat sich tatsächlich eine zukünftige Zusammenarbeit geradezu angebahnt. Auch wenn Söder sagt, das einzig Grüne, das ich gerne umarme, sind Bäume. Aber wenn man das analysiert, ja immerhin, aber wenn man es analysiert, dann hat man gemerkt, da entsteht eine Verbindung und Söder hat sich anders zu den Grünen abgegrenzt, als er beispielsweise sich gegenüber der AfD abgegrenzt hat. Und als die Rede dann zu Ende war, habe ich im Publikum nachgefragt, wie Söder und das, was er gesagt hat, angekommen ist.
Der Söder macht sehr gut, der darf nicht den gleichen Fehler machen wie der Strauß und der Stoiber. Wir brauchen ihn daheim, wir brauchen ihn in München und nicht in Berlin.
Der hat es im Kreuz und hoffentlich bleibt er uns. Hoffentlich lässt er sich nicht nach Berlin wegloben, weil da, glaube ich, hat er weniger Chancen.
Weil den brauchen wir in Bayern. Stoiber, Strauß, alles nichts geworden, den behalten wir da, weil da ist es am besten und unsere guten Leute gehen wir nicht ab, die sollen sich selber empfinden.
In Berlin, also ich bin ja eher für die Merz-Linie, schauen wir mal.
CDU ist alles gleich schlimm, egal wer es macht, ist doch wahr.
Das ist unsere Schwesterpartei.
Ja und?
So sind die, und das ist das Schöne an Passau, so sind die Dialoge, die Zungen sind dann manchmal auch ein wenig gelockert durch das Bier. Ich habe ungefähr 20 Menschen befragt, wen sie bei dem CDU-Streit denn gerne hätten, und ich würde mal sagen, 80-90% der befragten CSUler haben gesagt, sie sehen Merz gerne als neuen CDU-Vorsitzenden. Mhm. Und es wird für die CSU nicht ganz einfach werden, der Basis dann zu erklären, dass man selber eigentlich eher die Laschet- und Spahn-Linie verfolgt, weil die für die CSU die angenehmere ist.
Naja, da bleibt mehr Platz, Ebrotasche Bier. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar ist auch so ein Stichwort, dieses Ritual politischer Aschermittwoch noch nachvollziehbar für Sie?
Ich habe also diesem Ritual nicht sehr viel abgewinnen können und kann es immer noch nicht, aber es scheint wirklich sehr spannend zu sein für die Damen und Herren, die da vor Ort sind und eben beim Bier einen politischen, ich weiß nicht, was ist das, Klamauk teilweise. Es ist auch ein bisschen Herziehen eben über politische Gegner. Wie gesagt, ich kann damit nicht sehr viel anfangen.
Michael Watzke, Sie waren ja mittendrin. Hat das vor allem mittlerweile so was Folkloristisches? Man macht das halt, weil man es immer gemacht hat? Oder würden Sie sagen, da ist auch echt noch eine Funktion drin?
Ich war tatsächlich von den letzten Jahren ein bisschen kritischer, was den politischen Aschermittwoch anging. Unter Seehofer war das wirklich zu einem Ritual verkommen, das keinen großen Spaß mehr gemacht hat. Heute war es tatsächlich ein bisschen anders. Auch deshalb natürlich, weil Söder nicht versäumt hat, kritische Punkte anzusprechen, etwa die Morde von Hanau. Und da war es sehr still im Saal und da hat er deutliche Worte gefunden. Übrigens die anderen Redner, so habe ich das dann im Internet gesehen, auch. Also das kann man den Rednern nicht vorwerfen, dass das hier ein aufeinander drauf schlagen gewesen wäre, ohne sensitive Dinge in der politischen Debatte auch anzusprechen. Also ich glaube, das gehört dazu. Menschen treffen sich gerne, politisieren, gerade und auch in Bayern. Sie tun das auch bei einem Bier, sie tun das am Stammtisch. Das sollte man nicht verurteilen, glaube ich, grundsätzlich. Und diese 5.000 bis 6.000 Menschen, die heute in Passau waren, haben es genossen. Ich glaube, auch die Zuhörer von Habeck in Landshut und wahrscheinlich sogar von Saskia Esken, der SPD-Vorsitzenden in Vilshofen. Also das gehört zur politischen Debatte dazu. Und wenn man es so gut macht, sage ich jetzt einfach mal wirklich, wie Söder das heute hier in Passau hingekriegt hat, dann hat das auch seinen Platz, glaube ich. Mhm.
Michael Watzke live aus Bayern, politischer Aschermittwoch rauf und runter dort. Kurze Frage noch, gab es Corona-Angst im Bierzelt?
Nein, es gab ein paar Spaßvögel, die anstatt eines einer Maß Bier ein Corona bestellt haben. Aber das ist dann gleich weggelächelt worden. Nein, das gab es nicht. Aber in 2-3 Wochen, wenn der politische Aschermittwoch erst dann stattgefunden hätte, dann bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Denn so eine Veranstaltung ist tatsächlich der perfekte Nährboden für solch ein Virus. Mhm. Glücklicherweise und hoffentlich müssen wir uns diese Fragen in den nächsten Wochen und Monaten nicht stellen.
Wir schauen auf die Themen des Tages gemeinsam mit der Journalistin Ebru Taşdemir. Weiter großes Thema mit neuen, mit näheren Einschlägen, das Coronavirus. Neue Erkrankungsfälle in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen machen das deutlich. Aus dem Newsroom von seinen Recherchen zu uns ins Studio gekommen ist mein Kollege Moritz Behrendt, der uns erstmal etwas sagen kann über den Stand der Dinge, den Stand der Erkrankungen in Deutschland, aber auch international.
Na, international hat die WHO gerade eine Zahl veröffentlicht. 80.988 Fälle sind der WHO bekannt, international. Das ist jetzt erstmal keine so große Zahl, aber wenn man jetzt auf einen der deutschen Fälle guckt, da gehen die in Göppingen in Baden-Württemberg, da gehen die Behörden jetzt seinen 13 Kontaktpersonen nach. Und wenn man 13 mal knapp 90.000 rechnet, sind wir schnell bei einer Million. Und so addiert sich das natürlich schnell hoch. Was die zwei Fälle, vor allem sind es die neu sind, in Deutschland betrifft, gibt es diesen Fall in Göppingen in Baden-Württemberg. Dem Mann soll es vergleichsweise gut gehen. Die Lage ist stabil, heißt es. Anders sieht der Fall aus bei einem Patienten in Nordrhein-Westfalen, der im Uniklinikum Düsseldorf behandelt wird. Der schwebt offenbar in Lebensgefahr. Es wird berichtet, dass er auch schon eine Vorerkrankung hatte, weshalb er auch in Köln schon im Krankenhaus behandelt wurde. Und dort wird nun auch weiteren Verdachtsfällen nachgegangen.
Mhm. Ebru Taşdemir, verändert das eigentlich den Blick auf dieses Virus, dass wir da jetzt erst mit Italien, aber jetzt eben auch mit deutschen Fällen also wirklich so eine geografische Nähe haben, die natürlich, als das alles ein chinesisches Thema war, weit weg war?
Genau, also der Innensenator von Berlin hat ja gestern auch in der Senats-PK, Andreas Geisel, kurz dargestellt, wie man sich gerade wappnet, in Berlin zumindest, dass es auch die Überlegungen gibt, vielleicht verschiedene Innenstadtbereiche zu evakuieren oder abzuriegeln, falls es denn so sein sollte. Es gab ja eben diese Quarantäne für diese China-Rückkehrerinnen und Rückkehrer. Und ich glaube, es gibt schon einige Überlegungen, was passiert eigentlich, wenn hier der Ernstfall eintrifft. Ne? Mhm. Also wenn in Berlin, in einer Großstadt, plötzlich Corona-Fälle auftreten, was machen wir dann? Also wie verändert das unser Leben? Wir haben auch wirklich gestern noch in der Redaktion überlegt, wie ist denn das jetzt? Weil es gibt auf Facebook anscheinend schon die Überlegung, wir bunkern jetzt alle mal Trinkwasser, Reis, keine Ahnung. Also ab wann sollte der Moment sein, wo man sich vielleicht wirklich wappnet für solch eine Situation?
Ich denke, da haben wir als Medien auch eine gewisse Verantwortung, ja, weil Erwägungen, dass eine Senatsverwaltung so etwas erwägt, und Herr Geisel war auch noch sehr vorsichtig in seiner Wortwahl. Und wenn es dann Überschriften gibt, die heißt, plant Abriegelung Berlins, dann ist das ein bisschen überzogen. Ja. Und wenn etwas noch schneller sich verbreitet als dieser Coronavirus, dann sind es die Fake News, die rund um diesen Virus
Also wir müssen nicht damit rechnen, dass Briten und Amerikaner via Flughafen Tempelhof dann Lebensmittel nach Berlin einfliegen. Das bedenken wir ja immer gleich bei Berlin-Abriegelung und dergleichen. Aber es gibt natürlich schon, um das im ernsten Bereich zu halten, Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt vor allem auch Veranstaltungen, also naturgemäß die Orte, wo eben viele Menschen zusammenkommen, gerne auch aus unterschiedlichen Ländern, die jetzt schon über Konsequenzen nachdenken oder auch Konsequenzen schon gezogen haben.
Es gibt einzelne Messen, die abgesagt wurden. Das sind jetzt nicht die ganz großen, bekannten Messen. Das ist die Eisenwarenmesse in Köln, die ist auf Februar 2021 verschoben worden. Und Leit und Bildung, nach eigenen Angaben, die Leitmesse für Licht- und Gebäudetechnik in Frankfurt, die wurde in den September verschoben. Bekannter ist schon zum Beispiel die internationale Tourismusbörse hier in Berlin. Da wurde heute bekannt gegeben, dass sie allen Personen, die in den Risikogebieten in China, Iran, Italien oder Südkorea waren, also in den Gebieten innerhalb dieser Länder, nicht alle Länder, Menschen, die in diesen Ländern waren, sondern die in diesen Risikogebieten waren, den Zutritt zur Messe verwehren werden. Alle Besucher und alle Veranstalter müssen ein Formular ausfüllen, und wenn sie das nicht tun, wird ihnen der Zutritt zur Messe verwehrt. Bei der Leipziger Buchmesse, was uns als Kulturprogramm natürlich sehr nahe liegt, gibt es bislang keine konkreten Pläne. Allerdings heißt es auch dort, man ist im Austausch mit dem Robert-Koch-Institut und den zuständigen Behörden.
Mhm. Aber es ist schon interessant, wenn Sie das so beschreiben, diese Fragebögen. Das sind ja erstmal sanfte Eingriffe, aber es sind ja doch diese Eingriffe in ein freies Reisen, in ein freies, selbstbestimmtes Leben, die wir so gar nicht gewöhnt sind. Ne? Und wo man sich ja schon fragt, ist das wirklich notwendig? Aber ja, Vorsicht ist wahrscheinlich der bessere Ratgeber.
Vorsicht, klar, also ich meine, wir haben ja schon einige, also Schweinegrippe und so weiter, kann ich mich ja erinnern. Ich glaube, das war vor 10 Jahren, wo man nicht so sehr vorsichtig war und wo es auch nicht so massiv war, glaube ich. Ne? Also die, und vor allem auch nicht so konzentriert in Regionen war. Und eben, also man konnte das ja so als Mensch in Mitteleuropa schön weit von sich schieben, weil man gedacht hat, das ist ja nicht China. Aber jetzt ist es natürlich nochmal so eine andere Überlegung. Und klar, wenn man auch erfährt, da überlegen sich Politikerinnen und Politiker schon, wie geht man mit solch einer Lage um, wenn es dann soweit ist, dann ist man natürlich auch als Privatmensch erstmal sehr überrascht und weiß gar nicht, wie sehr das jetzt eingreifen könnte, wenn es denn so sein, wenn es denn so kommt. Aber letztendlich, gestern hat ein Virologe gesagt, im Frühjahr könnte alles wieder vorbei sein. Und da habe ich mich so ein bisschen dran hochgezogen, dass ich dachte, okay, also vielleicht ist die Gefahr ja bald gebannt.
Gestern schien schon die Sonne, jetzt haben wir Schneeregen hier in Berlin. Moritz Behring, ganz kurz, wie ist denn da die gesetzliche Lage? Also was ist denn an Einschränkungen überhaupt möglich? Man hat nach China geschaut und da ja auch immer so ein bisschen, naja, in einem autokratischen System wie China kann man mal eben schnell entscheiden, dass da Millionen Menschen nicht mehr aus ihrer Stadt raus dürfen. Aber geht das auch in der Demokratie?
Ja, es gibt das Infektionsschutzgesetz, Paragraph 30, das regelt die Quarantäne und das sieht ausdrücklich Einschränkungen der Freiheit der Person vor. Das bezieht sich auf Kranke, Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdächtige. Wie es weiter wäre, wenn ganze Stadtteile in irgendeiner Form abgeschirmt werden sollten, das wären sicherlich noch ethische und auch rechtliche Fragen, die zu klären wären.
Moritz Behrendt, heute an dem Thema dran, um genau diese Fragen zu klären. 17 Uhr in der Studio 9 Ausgabe gibt es mehr. Dankeschön bis hierhin. Ebru Taschtemir ist heute an meiner Seite, engagiert unter anderem bei den neuen deutschen Medienmachern. Wir hätten dann noch ein Thema, das auch Sie heute Morgen, als wir sprachen, als sehr besprechenswert angesehen haben. Es geht um den stellvertretenden Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Kommission des Landessportbundes, der heute möglicherweise genau dieses Amt verlieren wird. Warum? Weil Stefan Schadrath, weil der Wissenschaftler in einem Text, das ist der Vorwurf, Rassismus im Fußball verharmlost haben soll. Es geht da vor allem um den Hertha BSC-Profi Jordan Torunariga, der zuletzt bei einem Spiel gegen Schalke massiv rassistisch beleidigt wurde von Fans. Schadrath nannte den Protest des Spielers dagegen eine emotionale Überreaktion. Grundsätzlich sei im Sport alles erlaubt, solange der gegnerische Spieler physisch nicht so stark geschädigt wird, dass er ausgewechselt werden muss. Das ist auch so ein Zitat aus diesem Text, der da in der Kritik steht. Ebru Taschtemir, ich ahne, dass Sie das anders sehen als dieser Wissenschaftler.
Das finde ich sehr interessant, dass Sie mich schon so gut kennen, dass Sie ungefähr wissen. Ja, ich sehe das natürlich anders, weil es ist interessant, wie Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, und zwar von Rassismus, der ja in einem Stadion vorkommt, wo es Affenlaute gab in Richtung dieses Spielers, der schwarz ist und der deutlich zum Ausdruck gebracht hat, nämlich indem er geweint hat, dass ihn das verletzt und dass man sich dann breitbeinig hinstellt und sagt, das muss man jetzt mal aushalten. Das finde ich, ist keine wirklich angenehme Position. Also ich finde, dieser wissenschaftliche Vortrag oder nein, es war ein wissenschaftlicher Aufsatz oder ein Text, kann das natürlich in der Position schreiben, als ein Mensch, der vermutlich weiß ist, als ein Mensch, der ziemlich wenig Rassismus erfahren hat, würde ich mal annehmen, in der Position, in der er steht oder gar nicht. Und dann jemandem absprechen zu wollen, dass das verletzt oder nicht verletzt und dass man es aushalten muss, das finde ich sehr, sehr befremdlich.
Ja, finde ich komplett nachvollziehbar, was Sie sagen. Ich habe trotzdem einen kleinen Gedanken an dieser Stelle.
Ihnen gefällt nicht, dass er gleich
freigestellt wurde. Einerseits ist es hart, also auch seine Universität, an der er lehrt, hat ihn im Prinzip gleich vor die Tür gesetzt. Jetzt diese Reaktion beim Sportbund, das sind schon harsche Reaktionen. Ich finde, das kann man machen, wenn man es voll berechtigt sieht. Aber ja, das wäre ein Punkt, aber der größere ist eigentlich der, dass ich denke oder dass ich mir nochmal genau angeguckt habe, was er auch geschrieben hat. Da hat er geschrieben, natürlich kann ich es auch nicht schönreden, wenn im Stadion jemand Affengeräusche nachahmt, um schwarze Spieler zu beschimpfen. Das ist rassistisch, keine Frage. Und schreibt dann aber, dass es eben im Fußballstadion dazugehöre, dass Gegner mit Spott und Häme überzogen würden. Und das ist mein Punkt.
Spott und Häme sind aber etwas anderes.
Ich kann diesem Gedanken etwas abgewinnen, wenn man sagt, Leute, macht jetzt das Fußballstadion Stadion nicht zur Yogastunde. Das ist halt auch ein Ort der Ventile, da muss was raus. Man muss es halt hinkriegen, dass es nicht rassistisch ist, dass da was rauskommt und die dumme Drecksau, die man beschimpft, eben einfach als solche beschimpft wird und nicht aufgrund irgendwelcher äußeren Merkmale.
Das finde ich total nett, dass Sie so krampfhaft versuchen, die andere Position darzustellen. Sport und Theme kann ich verstehen, auch das verstehe ich nicht. Weil ich meine, man geht dahin, weil man Freude dran hat, dass irgendwie Menschen einem Fußball hinterherrennen und irgendwie versuchen, ins Tor zu schießen. Ich kann das alles nicht verstehen. Es ist eine Form zu sagen, okay, wir versuchen die gegnerische Mannschaft natürlich auch so ein bisschen runterzuziehen, die Motivation etwas runterzukriegen und so weiter. Aber rassistische Ausfälle, also es geht wirklich nicht. Und in dem Sinne finde ich es wirklich, wirklich gut, dass in der Situation Konsequenzen folgen. Es müssen berufliche Konsequenzen folgen, es müssen finanzielle Folgen spürbar sein für den Menschen, der solch eine rassistische Position vertritt. In der Türkei, vielleicht Klammer auf Klammer zu, ist gerade eine ähnliche Debatte am Laufen. Dort wurden Aufnahmen in Social Media zum Beispiel gerade veröffentlicht, wo es um sexistische Sprüche gibt von Fußballfans geht. Und das ist jetzt eine große Diskussion auch in der Türkei. Also eben Sexismus und Rassismus muss man eben nicht im Sportstadion haben und auch sonst nirgendwo. So.
Ebru Taschdemir war an dieser Stunde an meiner Seite, Journalistin bei der taz. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Sehr gerne. Vielen Dank.